Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy und welcome bei Rodeo Radio, the Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Heute mit einem der drei bekanntesten Ärzte Deutschlands.
Das ist nicht Drosten oder Streeck. Geboren ist er am 14. Dezember 1962 in Berlin.
Spandau. Ist neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch noch Musiker, Komponist, Autor, Synchronsprecher und Schauspieler.
Das ist eine große Ehre für uns, denn er sitzt hier mit uns an der Bar und wir haben heute Sprechstunde bei Bela B.
Howdy and welcome.
Howdy, welcome. Das Wort Sprechstunde in dem Zusammenhang habe ich wirklich selten gehört in meiner Karriere.
Ist doch gut, ne?
Also wir, zumindest wir in den letzten 20 Jahren selten.
Ja, aber du bist Arzt. Du bist, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Ärzte. Und wir haben die Ehre, bei dir vorzusprechen, mit dir zu sprechen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist.
Danke, dass ich hier bin.
Wirklich eine große Ehre.
Ne? Ich finde es super. Ich finde das schon mal sehr beeindruckt von euren, von dem Surrounding hier, von eurem Headquarter.
Haben wir alles nur für dich gemacht.
Das war gestern hier noch so eine
gestern noch ganz schäbig aus, wie so eine Allianzvertretung, aber jetzt ist richtig Rock.
Das ist eine Arbeiterpension hier.
Man munkelt ja viel von euren handwerklichen Fähigkeiten. Das ist ja, dafür seid ihr auch noch berühmt.
Bestimmt. Und das alles in 24 Stunden auf die Beine gestellt hier für dich.
Wunderbar.
Aber seit ein paar Wochen beherrschen wir auch das Podcast-Handwerk. Mhm. Und heute wollen wir mit dir quatschen über die neue Ärzteplatte. Es gibt tatsächlich nach 8 Jahren endlich ein neues Album. Mit dem wunderschönen Titel Hell.
Oder Hell, wie auch immer man es ausspricht. Aber ist krass, auf jeden Fall, seit einer Woche ist draußen. Mhm. 2013 das letzte. Mhm. Warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen?
Das muss ich ausholen. Das hat was mit der Band zu tun. Es gibt immer Momente, wo eine Band...
Ja komm, das interessiert uns. Das interessiert, hol ruhig aus.
Ja, hört mal zu. Ja. Hört jetzt mal zu, ihr beiden.
Gut, ich gehe mir mal einen Kaffee holen.
Wir waren tatsächlich, also das... Schon als wir ins Studio gingen mit unserem letzten Album, war eine komische Stimmung innerhalb der Band. Es war völlig anders. So 2006 mit Jazz ist anders hatten wir die beste Platte aller Zeiten gemacht. Wir sagen, das musst du erst mal schaffen nach so vielen Jahren, dass du nochmal eine Platte machst, wo du selber der Meinung bist, dass das Beste ist, was du gemacht hast. Und dann bei auch war wahrscheinlich der Druck zu groß, viel mehr vorgeplant als bei den Platten vorher, weil wir dachten, das geht jetzt so weiter. Und da war gleich, da war eine komische Stimmung. Und das zog sich dann über das Touren. Wir tourten in 2 Jahren dann so viel wie sonst in 3 Jahren. Aus bestimmten terminlichen Gründen, weil vorher in Urlaub nochmal mit einem Racing-Team dann auch Pläne hatte und so. Und auf den Touren war es dann auch nicht so super, ehrlich gesagt. Also es war unter uns, wir haben immer noch gute Konzerte gespielt. Meistens 3 Stunden, meistens noch immer alles gerettet. Da sind wir Profis genug. Aber es war einfach mal so, dass wir untereinander so ein paar unausgesprochene Sachen hatten und das halt deshalb nicht ausgesprochen haben, weil wir so viel zu tun hatten und weil wir dann, es passt jetzt nicht auf eine Tour, wir sind nicht, wir schreien uns nicht an, wir bewerfen uns nicht mit irgendwelchen Dingen oder so auf der Bühne, sondern wir ziehen es durch, wir sind auch keine Band, die jetzt so ein immer jeden Tag dieselben Ansagen macht, insofern war das schon manchmal mühsam, aber als die Tour zu Ende war, waren wir tatsächlich alle drei erleichtert, dass wir jetzt erstmal Pause voneinander haben. Und tatsächlich wurde es dann zum ersten Mal innerhalb dieser 2 Jahre, die wir mit auch und mit dem Touren zu tun hatten, zum ersten Mal wieder freundschaftlich zwischen uns. Was davor ein bisschen, wir haben uns nicht gehasst oder so. Und dann haben wir ein Jahr ruhen lassen und dann fingen wir erstmal an, gemeinsam essen zu gehen.
Das habt ihr alleine geschafft oder habt ihr einen Mediator gehabt?
Null. Ich habe dann in der Zwischenzeit tatsächlich diesen Metallica-Film gesehen und dachte, so will ich nie enden. Lieber, also bitte. Das ist ja, wir haben vorhin privat ja gesprochen darüber, wie es ist, wenn du so Helden triffst und so, die sich dann als etwas offenbaren, was jetzt nicht so deiner Vorstellung entspricht. Und das haben Metallica mit diesem Film halt einfach bei allen ihren Fans geschafft. Mhm. Also es fällt mir wirklich schwer, Platten von denen, die ich als Meisterwerke einstufe und liebte, muss ich fast sagen, aufzulegen, ohne dann gleichzeitig diese 4 oder diese 3 Typen, 2 ganz besonders, vor mir zu haben, die sich so unsympathisch gebärdet haben und so unsympathisch das Musikgeschäft dargestellt haben, wie Lars Ulrich und James Hetfield. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat es mir ganz schön versaut.
Ja. So. Aber umso schöner ist es doch auch, wenn man merkt, die alte Freundschaft ist noch da. Das ist ja auch,
genau.
Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzelnen. Das ist bei hunderten, tausenden Bands, die eine lange Historie haben.
Also es war halt nicht das erste Mal,
dass viel gesagt ist, viel gerockt wurde, irgendwie
viel Zeit miteinander verbracht, extrem viel mehr.
Ja, du,
bist halt, teilweise auch mit den Familien.
Du bist halt, na klar, du bist in Interviews, hörst du aufeinander und wenn du dann halt so ein Stöhnen hinter dir hörst, wenn du eine Antwort anfängst, die du halt schon ein paar Mal gegeben hast, die du aber nun mal, wo nichts anderes auch passt, du kannst nicht in jedem Interview so originell sein, das sind wir dann lieber auf der Bühne und dann war es wirklich so an einem Punkt, das war auch nicht, es war schon ein paar Mal in der Zeit von den Ärzten. Das erste Mal in den 80ern gab es auch mal einen Moment, aber da wir sowieso seit Jahren sagen, dass jede Platte von uns die letzte sein kann, waren wir bei auch tatsächlich auch so der Meinung, wir warten mal ab, ob das nicht vielleicht die letzte war. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also weil wir, es geht gar nicht darum, dass wir planen, uns aufzulösen, aber wir sagen, vielleicht irgendwann, wir wollen halt auch nicht so alte Fürze sein und so ein Best-of-Ding auf die Bühne bringen, so Status Quo 2.0 oder sowas, keine Ahnung, keinen Bock drauf.
Mhm. Verstehe ich.
Und deshalb haben wir ja gewartet. Es gab dann einen ganz guten Moment. 2016 habe ich Solo gespielt mit so einer Gypsy Swing Band, so Freunden von mir aus Hamburg auf dem Jamel Festival, am Anti-Nazi Festival. Jamel rockt den Förster in so einem Nazi-Dorf, wo nur eine Familie dann in ihrem Garten dieses Anti-Nazi Festival macht vor 1000 Leuten. Und da habe ich die beiden überredet, mit hinzukommen. Und dann also ganz geheim. Es wurde sogar von den Festivalleuten geheim gehalten. Und dann haben wir da Schrei nach Liebe gespielt. Wusste nur der Bühnenmanager. Und 10 Minuten vorher die Band Matzen, von denen wir dann das Equipment, die haben uns dann ihre Bühne überlassen, um das Lied zu spielen. Und die sind gestorben vor Stolz. Die fanden das super.
Na klar.
Weil das war nach drei Jahren das erste Mal, dass wir wieder gespielt haben. Und dann auch gar nicht so gut. Ich meine, wenn man...
Egal, in dem Moment, oder?
Ja, ich meine, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, der Drama von Matzen, der sitzt so tief. Ich so, scheiße, sitzen ist für mich ja eh schon ein Problem am Schlagzeug, aber das war wirklich krass. Und Jan hatte sich, Fahren hatte sich eine Gitarre von mir ausgeliehen, irgendwie für das Ding. Das war alles sehr ungewohnt, aber das war egal, weil die 1000 Leute haben das alles weggeschrien und weg.
Außerdem verzeiht man euch sowieso alles. Ja. Deswegen auch, wenn ihr euch
das
so viele,
ist das Geile.
So viele Jahre Zeit lasst, das ist auch ein schönes Gefühl, oder?
Ja, das ist als das Geile, dass wir tatsächlich in den 80ern waren wir bestgehasste Band, irgendwie kann man so sagen. Also die ernste Musikpresse hat uns einfach gehasst.
Die ist ja sowieso speziell.
Echt?
Naja, also gerade wenn sie sich aus Hassen eingeschossen haben, dann hat uns Specs dann plötzlich wieder gefeiert. Als wir uns aufgelöst haben, haben sie uns gefeiert. Mhm. Was für eine tolle Platte. Und wir so, ja, super. Oder andere haben sich nicht für uns interessiert und aber egal, es gab natürlich auch ein paar, die hinter uns standen, Bravo zum Beispiel.
Also.
Insofern, hatten wir, als wir 93 zurückkamen, hatten wir einen Freibrief. Irgendwie konnten wir machen, was wir wollten. Und alles, die ganze Vergangenheit war vergessen.
Ja,
die Einzigen, die uns noch böse waren, sind Onkelsfans. Sag ich, naja, die paar hunderttausend.
Ja, okay. Scheiß da.
Die kommen auch zu euch irgendwann.
Ja, ja. Also auf jeden Fall, wir freuen uns sehr. Ihr habt alle Schwierigkeiten überwunden. Ihr habt euch wieder vertragen. Seit einer Woche ist das Album draußen.
Genau. Also das Album ist auch Grund dafür, dass wir diese ganze, will ich euch jetzt auch fragen, wie es euch geht mit dem ganzen Scheiße hier.
Ja.
Mit dem Übel, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind und dass es uns so gut geht. Das ist wirklich dieser vierte oder fünfte Frühling, den wir gerade erleben innerhalb der Band. Das ist auch
geil.
Unfassbare Begeisterung untereinander für die Platte und für jede Aktion, die uns noch einfällt, die wir machen können, bis wir wieder live spielen können.
Mhm. Ja, wir finden es auch genial, das Album. Wir haben natürlich auch schon reingehört. Wie lange ist denn das Album schon fertig? Wollt ihr das schon früher rausbringen, wegen Corona verschoben?
Nee, tatsächlich war der Herbst schon geplant, aber wir hatten eigentlich gedacht, dass wir nochmal eine entspannte Pause hätten, Sommerferien, was das Übliche. Das ging wegen Corona ja nicht, weil wir die Druckereien, wir haben ein ziemlich aufwendiges Booklet, wie ihr bestätigen könnt, und die Druckerei fährt halt Schichtdienst, das heißt immer eine Schicht, arbeitet nachts, eine tagsüber, damit, wenn mal ein Corona-Fall auftritt und die in Quarantäne müssen, dann 2 Wochen lang wenigstens eine Schicht weiterarbeitet.
Ja.
Heißt aber für alle Leute, für alle Auftraggeber, dass die viel früher fertig sein müssen.
Ja.
Und so war ich dann halt in dem schönen exotischen Land Dänemark im Urlaub im Sommer. Das ist also das Positive am Corona ist, man lernt viel so von der vom europäischen Umland kennen,
wenn man verreisen will.
Und dann, dass ich da sehr relativ, da musste ich dann Mixe hören und musste Fotos absegnen, keine Ahnung, Schriften absegnen, Texte nochmal korrigieren und was man halt so machen muss. Das alles im Urlaub, weil wir halt viel früher fertig werden mussten. Also das heißt, dass in Zeiten, dass wir halt die Platte die war fertig gemischt und gemastert, die jetzt im August so. Mhm. Aber wir waren im Juli schon, war das Booklet schon fertig. So, das heißt, es sind zum Beispiel auch hinten, wenn euch das wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber es stehen keine Zeiten von den Songs drauf, weil das ist dann diesen Zeitplan halt
tatsächlich
zum Opfer gefallen. Okay. Weil es nicht, ja, es ging halt nicht anders. Ja, also, das sind alles so die Corona-Opfer, die man dann bringen musste.
Aber es macht ja auch Bock, sich um sowas zu kümmern. Ich finde das ja auch immer, also wir finden das ja auch immer wieder spannend.
Mega.
Jedes Album ist wie ein neues Kind, irgendwie, was man zur Welt bringt. Das muss laufen lernen und ne, und man trägt sehr viel Sorgfalt und kümmert sich sehr intensiv. Wie läuft denn so ein Albumprozess bei euch ab? Ihr seid ja auch, also ihr seid drei starke Charaktere, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja. Ihr seid aber auch drei Musiker, die ja wirklich einen immensen Output haben. Also Ärzteplatten reichen euch ja schon lange nicht. Farin macht sein Ding. Du bist seit weiß ich nicht, wie lange bist du schon unterwegs? Solo seit auch über 10 Jahren locker.
2006.
Ne? Ich 14 Jahre schon.
Genau.
Und also zwischen den Ärzteplatten gibt es ja immer wieder Soloplatten, andere Projekte.
Genau.
Wenn ihr jetzt ruft ihr euch an und sagt, lass mal ein neues Album machen, oder schickt einer mal einen Song und sagt, das könnte ein Ärzte-Song werden?
Also es war tatsächlich bisher immer so, dass es irgendwann den Anruf gab von einem oder von zweien, meistens Kontakten tatsächlich Farin und ich, so als Urmitglieder. Mhm. Der Neue wird dann später angerufen.
Das ist immer noch so, ne? Der Neue bleibt immer der Neue.
Also er ist halt erst seit 93 dabei. Also, wie heißt der neue Sänger von AC/DC nochmal? ja, und der, also meistens wir beide. So, und dann kontakten wir aber auch direkt am selben Tag Rod und dann gucken wir, dass wir uns treffen und erstmal darüber sprechen, wie sieht's aus oder sowas. Oder es gab zum Beispiel auch ein Treffen, als ich bei Farid war, da waren wir gerade auf Tour, als er beschlossen hat, sein erstes Soloalbum zu machen. Als ich meins gemacht habe, haben wir echt ein Meeting eingerufen, habe ich die zum Essen eingeladen, um ihnen das zu kredenzen. Und so machen wir das eigentlich, dass man sowas unter sechs Augen bespricht. Und dann treffen wir uns bei einem von uns dreien und sagen, wollen wir, klappt das? Wann wollen wir anfangen? Wie soll es diesmal laufen?
Ja.
So, gab es immer so ein paar.
Ist es immer anders?
Es ist immer anders. Also 2006 haben wir ja die Jazz ist anders rausgebracht. 2005 oder 2004 habe ich mich getroffen mit Farin und dann sind wir erstmal lange spazieren gegangen und haben gesagt, es muss sich irgendwas ändern, es muss irgendwas anders werden. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir jetzt zum Beispiel eine Platte selber produzieren wollen. Mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass das möglicherweise ein wichtiger Schritt ist für uns auch klanglich. Und das war ja auch. Also wir sind so happy mit der Platte und so groß. Und wenn du jemanden wie Rod hast, der technisch, also auch jetzt so technisch im Studio so versiert
ist. Bei sich zu Hause
warum
immer noch?
Kann man das sehr. Ja, wobei wir bei ihm nicht, da ist er schon lange nicht mehr.
Der da ist er nicht mehr.
Aber er hat auch da, wo er jetzt ist, ein Studio. Aber wir gehen dann schon ins Studio. Aber wir können halt, also der hat halt die Skills irgendwie so bei einer Produktion dann uns da zu unterstützen, wo wir nicht weiter wissen. Und das war so die Entscheidung. Und jetzt bei der Platte war es tatsächlich so, dass es ehrlich gesagt, dass wir uns da haben bitten lassen, ne, so ein bisschen. Also es war dann, also 2016 dieser Song, wo wir gemerkt haben, dass die Leute total ausgerastet irgendwie, als wir da gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es 2017 oder 15 war, als Schrei nach Liebe von Fans irgendwie so über Downloads in die Singlecharts auf Platz 1 gehievt wurde. Zum ersten Mal, dass der Song auf Platz 1 war. Das war der damals gar nicht.
Irgendwie. Krass.
Das hat uns natürlich auch sehr gerührt und so. Der Song ist natürlich nochmal so Folklore und ist unabhängig von dem Fortkommen unserer Band zu sehen. Das ist halt einfach, wir haben den zufälligerweise geschrieben. Hätte auch von euch kommen können, auf Englisch vielleicht dann.
Ja.
Aber trotzdem hat uns das irgendwie, klar, gibt uns solche Sachen, solche Momente, die man zu denken. Dann haben wir halt unser Gesamtwerk rausgebracht, den Seitenhirsch 2018. Da haben wir auch 2 Jahre dran gearbeitet. Da hatten wir dann wieder mehr miteinander zu tun. Unabhängig davon haben wir uns immer mindestens einmal im Jahr getroffen, um zu reden und auch ein bisschen die alten Sachen aufzuarbeiten und immer gestoppt, also immer ein Stück weitergekommen, aber natürlich nicht so ohne Vorwürfe. Das ist schon irgendwie besser so. Und das Arbeiten an deinem Gesamtwerk zeigt dir dann auch nochmal, was deine eigene Band eigentlich, was das so bedeutet oder auch vielleicht für andere oder was so. Wir haben dann auch lange Interviews gegeben dafür mit 2 Musikjournalisten, die quasi nochmal eine Biografie von uns gemacht haben. Das waren unsere Biografien ja mal von Fanclub-Leitern. Und das fand ich immer sehr subjektiv, auch die Sicht auf uns. Und das war so direkt von Inner Circle Ärzte so. Und da fängt man dann schon viel an zu denken. Und nach dem Jamel-Auftritt kam im näheren Umfeld jemand auf die Idee zu sagen, habt ihr nicht Bock, wenigstens ein paar Festivals zu spielen? Mhm. Und das war aber genau dann der Knackpunkt, wo wir dann gesagt haben, das wäre halt genau so, dass ich dann The Who oder irgendjemand bitten lässt, nochmal ohne irgendeine Platte oder so, einfach um die Kohle mitzunehmen, irgendwo einzuladen. Ja, und dann griffen tatsächlich die Sachen, die so selbstverständlich sind bei den Ärzten. Dass sie sagten, wir gehen nicht bei Rock am Ring auf die Bühne, ohne wenigstens 2 neue Songs zu haben, damit das nicht diesen Best-of-Charakter hat. Und wir haben gesagt, okay, check doch mal, wollen die Festivals uns? Und die wollten, dann haben wir es nochmal um ein Jahr.
Klar wollten die.
Die Entscheidung noch, ich weiß, ein bisschen
war das nicht das Licht unter den Scheffel stellen.
Kategorie,
ne?
Auf hohem Niveau, aber gesagt, okay, wir können uns das vorstellen, das zu machen, würden davor aber eine kleine Clubtour machen, um nochmal zu sehen, wie es unter uns so läuft. Und für diese Festivals müssten wir mindestens 2 Songs aufnehmen. Und so sind wir das erstmal wieder ins Studio gegangen und haben dann Abschied und Rückkehr aufgenommen, 2018. Und das war auch so, es ging so schnell, innerhalb von 2 Tagen war alles eingespielt, alles eingesungen, alles fertig. Und es hat länger gedauert, dann irgendeine Möglichkeit zu finden, die Songs an unsere Fans zu verschenken, was am Ende nicht geklappt hat, wegen GEMA und sonst was. Haben wir dann für 70 Cent oder so mussten wir den dann anbieten. Das ist leider, oder bei YouTube kannst du ihn halt als Video dann umsonst hören und die Songs hören. Ja, genau. Und da merkte man schon, es gibt halt so bestimmte Dinge, die laufen bei uns so selbstverständlich. Mhm. Also auch dann haben wir als Gäste bei den Beatsteaks gespielt, überraschend vor 17.000, in der Waldbühne vor 22.000 Leuten. Mhm. Und die Reaktion von den Leuten, die Beatsteaks-Fans waren,
klar.
Die war so krass.
Ja, mega.
Und da haben wir bekannt gegeben, dass wir halt bei Rock am Ring und Rock im Park spielen an selben Tag. Und das war krass.
Ja. Yeah.
Irgendwie. War natürlich auch ganz, ich hatte eine Glatze zu dem Zeitpunkt, weil ich für den Film den Kopf komplett abrasiert hatte. Und habe mich schon gefragt, wie die Leute reagieren oder ob das, jetzt sind sie doch ein bisschen zu alt geworden, aber war positiv alles.
Was mit Tour? Ihr werdet ja natürlich 20.
Genau,
ja. NDR ist 21 verschoben.
Genau.
Bereits ausverkauft.
Wir sind ja so Kollegen. Also,
sag euch, wir tun uns weh.
Wir waren schnellstverkaufte Tour of all time, denke ich.
Sag ich doch, tun uns weh.
30 Sekunden.
Ist das nicht geil, wenn man das irgendwie...
30 Sekunden.
Und dann die Zusatzdates wurden dann, als sie ins Netz kamen und bis die Leute gecheckt haben, nochmal eine halbe Stunde gedauert, dann waren die auch weg.
Ja. Das ist doch crazy.
Hat aber natürlich, viele Tickets gingen natürlich auch an so Geschäftemacher, so Leute, die dann, also es gab zur selben Zeit, während des Vorverkaufs, ein paar Minuten später waren schon für 300 € die Tickets bei eBay, so ein paar. Aber da haben wir jetzt ja auch dann reagiert, sind wir dann auf dieses Thema Viagogo gekommen und solche Sachen haben die verklagt. Aber das war letztes Jahr im Oktober, da waren wir tatsächlich, als der Vorverkauf losging, waren wir schon im Studio und haben die Drums und Bass und Gitarren, die Basics aufgenommen und ein paar Gesänge, waren schon relativ weit und in 3 Wochen, das merkt man auch, dass wir so in den 8 Jahren so Bock hatten, also in 3 Wochen waren wir noch mal also nie so weit, es ging echt richtig und das ist jetzt nicht so, dass das Zeug, was wir hatten, dass das einfach ist. Ihr habt ja gehört, das ist eine ziemliche Bandbreite an von Jazz über was ich was.
Hochgeschwindigkeits Rock, Oi-Punk
und funky Zeug und so, das war schon. Und trotzdem ging das so. Und dann hatten wir eine geplante Pause tatsächlich. Rodrigo wollte noch mal länger wegfahren. Also er hatte eine geplante Reise und hatten 3 Monate Pause geplant. Wir dachten, okay, können wir auch nutzen, um nochmal Songs zu schreiben und sowas. Mhm. Und dann kam Corona, dann hat sich das alles um einen Monat verschoben, weil wir ein Studio finden mussten, wo wir unter den Bedingungen mussten, das ja überhaupt erstmal checken, was heißt denn das jetzt für uns? Warum machen wir das? Und da haben wir dann, sind wir wieder in das Studio, wo wir Drums aufgenommen haben, in Hamburg, in Rotenburgs Ort, das Clouds Hill Studio, und weil das sehr groß ist, weil es da eine Wohnung im Haus gibt. Und da waren wir unter Quarantäne und haben dann in weiteren 7 Wochen, weniger. Insgesamt hat die Platte 7 Wochen gedauert. In 4 Wochen die Platte fertig gemacht. Das ist
Hammer.
Nach unserem Debütalbum und dem zweiten Album die am schnellsten aufgenommene Platte. So, weil das einfach so, wir haben uns nur auf Musik konzentriert. Es gab kein Ausgehen, kein Kino, kein gar nichts irgendwie. Wenig Alkohol,
fokussiert.
Maximal 3-4 Bier mit den
Produzenten. 3-4 Flaschen Wein am Abend.
Nicht mal. Der Chef vom Klauzel, der trinkt gern Wein, der kam einmal vorbei. Mann. Das ist nicht der Rede wert.
Aber das wäre eine Tour, das wäre keine Albumtour gewesen in 20 jetzt, ne?
Das wäre eine Albumtour gewesen, genau. Das wäre jetzt zum aktuellen Album.
Also vor die Tour vor dem Album quasi und jetzt.
Genau, also wir hatten natürlich, als wir den Titel für die Tour hatten, hatten wir noch keinen Titel fürs Album. Deshalb
in the Air Tonight.
Genau.
In the Air Tonight.
Eher eine andere. wir referieren ja gerne aus unserer eigenen Vergangenheit und als Jan und ich uns kennengelernt haben in Spandau, als er noch Jan und ich noch Dirk hießen, da waren wir so Punks. Da gab es im Ballhaus Spandau so ein Ding, ist auch der einzige Laden, wo man noch hingehen, also wo es noch Musik läuft, kann da wohl nicht mehr hingehen. So ein Hippie-Laden, wo dann tatsächlich einmal die Woche immer eine Stunde Punkrock lief oder zweimal eine Stunde Punkrock. Und das sprach sich dann bis Frohnau, bis rauf nach Frohnau, wo Farin wohnte. Und der kam gerade aus dem Urlaub, total braun gebrannt. Also mit 17 oder 18, 17 war er da. War der schon halt so auf Sizilien 6 Wochen und kam da irgendwie dahin. Und dann haben wir den da kennengelernt, hatten gerade mit meiner Punkband Zoll in Grün, mit der ich komplett da war, bis auf den Gitarristen, den wir gerade rausgeschmissen hatten, lernen den Typen kennen. Und nur weil er so nett war und gesagt hat, ja, spielt Gitarre, haben wir den direkt da engagiert. Und dann war er ein Jahr lang bei Zoll in Grün und dann haben wir beide die Band aufgelöst und die Ärzte gegründet.
Okay.
Und genau, und jetzt kommt die Selbstreferenz. Diese Punkstunde hat der DJ immer beendet mit In the Air Tonight von Phil Collins.
Ah.
Deshalb der
schöner Kontrast.
Ja. Ja. Wir haben unsere Rubrik Nummer 1 vergessen. Nämlich
ich rede so viel. Tut mir leid.
Wir haben ja gleich angefangen. Zeit, wir trinken jetzt einen Schnaps, also einen Whisky oder einen Wodka.
Okay.
Wonach isst ihr?
Lieber Wodka.
Bitte.
Die Leidenschaft zum Kaffee.
So, cheers.
Und wir sind uns ja auch öfter begegnet im Bassi-Club, ne?
Cowboy Club. Genau. Den es ja auch leider nicht mehr gibt. Und sag mal, jetzt ist natürlich Ärzte-Time, ist klar. Und was ist mit Bela B? Machst weiter solo,
ja, oder? Ich schreibe Songs nach wie vor. Es sind ja auch einige Songs, die ich so ins Blaue geschrieben habe, sind auf der Platte gelandet und einige, ich schreibe jetzt auch gerade
auf Songs. Der Ärzteplatte.
Genau, ja. Ich schreibe jetzt auch gerade noch nach wie vor Songs. Es ist nicht so wie bei Farin Urlaub. Das war ja eingangs mal die Frage, wie ist das bei uns dreien? Und tatsächlich war es so, dass Rod relativ, der hat so 6, 7, 8 Musiken geschrieben. Und dann habe ich ihn besucht und dann habe ich sofort viel mit der Song hier, Morgens Pauken, der Text, der ist in dem Moment, wo ich es gehört habe, war der da und dann habe ich das so fast improvisiert und danach erst aufgeschrieben und dann haben wir noch diesen Zwischenteil komponiert und so. Und und dann hat er selber was gemacht. Ich habe noch ein bisschen was geschrieben, aber so, ich war also mit meinen eigenen Songs beschäftigt und irgendwie hatte Rod so viel zu tun, dass diesmal nicht ganz so viele Songs von ihm kamen wie bei der letzten Platte. Und Jan, der sich ganz lange geziert hatte, irgendwie, weil wir wollten ja erstmal diese Clubtour, von der ich von erzählte, abwarten, ob wir ein neues Album machen. Und dann hat er so beim dritten Gig gesagt, naja, okay, macht schon Spaß.
Ja, komm, wir machen das schon geil.
Na, das ist Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Hatte der Arsch schon irgendwie 22 Songs oder so geschrieben. Ja, Rod und ich mussten dann erstmal nachlegen. Und ich habe ein paar Songs, hatte ich noch so 3, 4 Songs, keine 20, die hatte ich noch so rumliegen, an denen ich dann gearbeitet habe. Und dann habe ich halt, dann kam ich da mit 10 Songs ins Studio und noch was mit Rod und so ein paar Sachen und dann, und ja, dann mit 26 Songs. Ne? Und dann waren wir aber dann wirklich so erwachsen sind wir und so cool war es dann auch für uns, dass wir einfach geguckt haben, welche Songs passen am besten zusammen.
Genau.
Korrekt.
Und welche Songs machen uns am meisten Spaß und und klar hat Jan jetzt den Löwenanteil fahren, aber wie meistens oft. Also es gibt nur auch, war die Ausnahme, wo wir alles geteilt haben.
Aber seid ihr da entspannt, wenn ihr dazwischen
total.
Also Ego, oder ist das immer eine Ego-Kiste? So?
Nee,
wie viele Songs hat der, wie viele Songs habe ich?
Eigentlich, dieser ganze Stress war eigentlich tatsächlich gut, dass wir wirklich völlig ohne Ego, also wir haben über die Songs gesprochen und es sind auch natürlich, ist so ein Herzenssong von Jan, der ist dann irgendwann runtergeflogen, weil er den einfach nicht ändern wollte, wie wir das gern gehabt hätten.
Ja.
Weil wir, und dann er versteht das nicht, also nehmen wir den nicht rauf. Und es ist alles super smooth und easy gelaufen. Was ich sage, 4. Frühling ist wirklich nicht so hochgegriffen. Das war eine extrem harmonische Sache.
Vielleicht ja auch gerade gut, wenn jeder so seinen Output für sich hat, wenn man sagt so, ey, die Sachen, die ich bei den Ärzten nicht machen kann, die kann ich solo machen. Aber was auch noch bei dir interessant ist, du bist Autor. Du schreibst, genau. Und zwar extrem erfolgreich.
Extrem erfolgreich,
Dein letzter Roman.
Schano.
Mein letzter und einziger Roman.
Ja, aber es klingt Schano, besser. Genau. Ja, kommt ja mehr. Nach so einem Erfolg muss man ja mehr schreiben.
Ja. Also das kratzen natürlich auch diverse Leute und besonders mein Verleger an der Tür. Und, sagt, und es ist gar nicht so einfach nach so einem Chaos-Roman, der ja so aus mir rausgeflossen ist.
Ja, wie kam das denn überhaupt, dass du gesagt hast, du schreibst ein Buch? Ich meine, Texte schreiben ist das eine, aber ein Buch ist für ein paar Seiten mehr. Ne?
Ein Roman, der in sich eine Geschichte zusammenfasst, ist nicht so einfach, oder?
Ist gar nicht einfach, nee. Also es war tatsächlich so, dass ich von einem österreichischen Verlag gefragt wurde, ob ich in so einer Reihe von so Quereinsteigern halt so eine Art Aufsatz, ein Miniroman von 90 bis maximal 100 Seiten schreiben würde. Pixar Margaret hat da schon sein Debüt gegeben und so Leute. Und das fand ich sehr interessant. Und meine damalige Managerin, die hatte dann, die meinte, Bela, du machst so viel und wenn du jetzt wirklich planst, einen Roman zu schreiben, dann mach das doch mach einen großen Roman und mach das mit einem fetten Vorschuss
und mach das irgendwie so.
Und der Vorschuss sei dahingestellt, muss man sehen, wie vernünftig man dann ist und so. Aber wir haben, ich hatte eh schon immer Verbindung zum Heiner Hardcore Verlag, weil ich damals John Nivens ein Hörbuch gemacht habe, John Nivens erfolgreichsten Buch und Vorwörter geschrieben und manchmal so live gelesen. Und die haben mir sofort ein gutes Angebot gemacht und haben dann gesagt, ja, so in einem Jahr. Und dann aus einem Jahr wurden dann zwei. Zwei Jahre habe ich gebraucht, genau. Und dann, bis es dann rauskam und so. Und ich habe mir die ganze Zeit schon Notizen gemacht und irgendwas waren nur so Ideen, nur also so Sachen.
Die Geschichte kommt komplett von dir?
Alles von mir, ja, klar. Aber es war natürlich so eine...
Um was geht's, ganz kurz?
Oh, ja, super. Das ist einfach das kurz zu sagen. Es geht um ein Dorf in Brandenburg, in 70, 80 Kilometer von Berlin, in dem an einem Tag... so viele Dinge gleichzeitig passieren, die total unwahrscheinlich, aber wenn du ist ja keine Dokumentation, das Buch, sondern halt ein Roman, so viele Dinge gleichzeitig passieren, so viele unterschiedliche Menschen sich gleichzeitig treffen und begegnen, dass da dagegen Berlin eigentlich langweilig ist, tatsächlich. Und, es gibt einen fliegenden Menschen, es gibt ein Cosplay-Manga-Mädchen, die da sich in einen syrischen Flüchtling verliebt und es gibt vier arbeitslose Säufer, die halt das perfekte Glück gefunden haben und in dieser Gemeinschaft also als Einheit fungieren und dann einen Supermarkt überfallen. Und dieser Supermarktüberfall an sich, der ist so im Zentrum dieses Buches, der ist an sich schon ziemlich abstrus.
Geil. Und das ist alles in Scharnow.
Das passiert alles in Scharnow. Und der Kassierer aus dem Supermarktüberfall, der passieren gleichzeitig noch so krasse Sachen.
Und das findet ihr alles ein ohne Alkohol, oder?
Ohne Alkohol, tatsächlich. Tatsächlich. Ich hab dann also verschiedene Techniken probiert. Eines hat jeden Tag eine Seite.
Geraucht.
Thomas Mann hat mal gesagt, jeden Tag eine Seite und mit der musst du einverstanden sein. Und jetzt weiß ich nicht, Thomas Mann, so eine Seite von Thomas Mann ist natürlich so ein. Weiß ich nicht, so wie ein Buch von mir, aber so ein, ich habe einfach drauf losgeschrieben und so. Ich hatte da einen relativ frühen Lektorin geholt, die mir halt auch immer den Rücken gestärkt hat und die gesagt, bis hierhin und stopp und achte mal auf die Figur, die hast du total vernachlässigt, über die will ich mehr wissen, solche Sachen halt. Okay. Und mit der habe ich mich regelmäßig getroffen.
Und wie bist du auf Scharnow gekommen? Gibt es da einen Bezug?
Es gibt einen Ort in Brandenburg, der so ähnlich heißt. Das Scharnow gibt es tatsächlich irgendwo, aber nicht in Deutschland. Aha. Ich glaube in Polen oder so. Irgendjemand hat mir was geschickt, ein Foto geschickt. Aber es gibt so einen Ort ähnlichen Namens, der in Brandenburg, und da habe ich dann mich drauf gekommen. Das Leute hat einfach so ein Rest-DDR war da auch sowas keine Ahnung, sind viele komische Erfahrungen, die ich. Es gibt da so ein schlimmes Hochhaus zum Beispiel. Und die Idee zu dem Hochhaus, die habe ich aber von einer Reise, als ich in Tansania mal war, in Afrika, wo mitten im Busch da so eine Plattenbausiedlung stand.
Oh, davon hörte ich schon mal. Das gibt's nämlich auch auf Sansibar. Die DDR hat so ein Stück Sozialismus exportiert damals.
Sansibar, genau. Und zwar haben die chinesische Gastarbeiter und die haben sie einquartiert in und dafür haben sie DDR-Architekten, das war die Siedlung, von der ich
sprichst
gerade. Genau, und die habe ich da gesehen und dann habe ich das halt quasi so umgesetzt, aber es gibt da nur ein großes Hochhaus, was es eigentlich in dem Dorf nicht gibt. Es wurde da testweise von Star-Architekten hingebaut und solche Sachen halt.
Wir haben eine Rubrik, die heißt Quick and Dirty.
Okay, muss ich dazu vorher austrinken oder?
Wie du magst.
Ärzte oder Solo?
Also im Moment definitiv Ärzte. Und tatsächlich, die Ärzte sind immer da, in meinem Herzen. Sonst hätte ich mir nicht so Mühe gegeben, dass wir uns zusammenraufen. Es war manchmal auch, nicht immer, also nicht immer auf direkte positive Resonanz gestoßen, wenn du mal wieder angerufen hast, gesagt, ja, wir müssen uns treffen. Mhm. Und so.
Ja, ist cool. Also bist du eher so der Motor, der die Leute wieder zusammenholt?
In diesem Fall ein bisschen mehr als die anderen, aber nur jetzt. Das ist je nachdem. Also Farin ist auch derjenige, der dann den Schirm in die Hand nimmt und sagt, alle mir nach. So in manchen Punkten und in anderen Punkten bin ich das. Wir ergänzen uns da sehr. So, das heißt, der andere lehnt sich dann zurück, wenn der eine den Schirm in der Hand hat.
Okay.
Gibt noch einen Schirm bei uns.
Ramones oder Clash?
Das ist schwierig. Also rein musikalisch sind die Clash die Beatles des Punkrock, ganz klar. Also es gibt keine musikalischere Band. Eine, sogar irgendwie auf sämtliche Musik bezogen, ist eine der musikalischsten Bands, die es jemals gegeben hat. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mehr von dem Wodka trinken, was legen wir auf? Ramones, oder?
Ja. Wohl wahr. So, Dirk, singen oder Schlagzeug spielen?
Singen oder Schlagzeug spielen? Das kommt wirklich, das ist so nie ein.
Was ist geiler? Was macht dir mehr Spaß?
Es ist schon ein geiles Gefühl, wenn ich nach dem Konzert einfach eine halbe Stunde lang einfach nicht weiß, was mein Körper gerade mit mir macht, dann kommt das nicht vom Singen. So, das kommt von dem anderen. Aber so, das Singen gibt mir natürlich auch so, also wiederum seelisch so eine Verausgabung, was das Schlagzeugspielen nicht leistet. Also für die Seele das Singen und für den Körper das Schlagzeugspielen.
Gut. Okay. Bela oder Dirk?
Bela. Irgendwie. Der Dirk ist der Name, den haben meine Eltern mir gegeben. Und es ist wirklich so ein bisschen so, dass gibt auch so Leute, zum Beispiel, wenn ich bei St. Pauli im Stadion bin, die dann das Wort, den Namen Dirk so benutzen, um gleich so eine Privatheit zu mir zu schaffen. Und ich meine, ich heiße viel länger Bela, als ich Dirk heiße inzwischen. Und irgendwie bei Bela ist es so, dass einer beides sieht, meiner Meinung nach. Es ist nicht so, dass die Leute, viele sagen so, wenn ich dich jetzt Bela nenne, dann komme ich mir wie so ein Fan vor, sag ich, wieso? Ich nenne mich ja selber so. Meine Freundin nennt mich so. Also.
Ja, okay. Dirk, hört sich auch cool. Also du bist auch mehr.
Es ist ein guter Künstlername, aber so jetzt für mich ist lieber.
Na, benannt übrigens nach
Bela Lugosi.
Genau. Aus der VHS-Nerdzeit vorher, oder?
Noch vorher. Bevor es VHS gab. Ja, als Kind schon. Da hat meine Liebe zu dem im dritten Programm, gab es immer so Reruns von alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmen. Universal Monsters, nach wie vor große Liebe.
Geil.
Ja. Hat er nicht bei Plan Number 9 auch mitgemacht?
Plan 9 from Outer Space. Er Plan wusste 9. nicht, dass er da mitmacht. Das waren Privataufnahmen von Ed Wood. Jetzt, ich bin Nerd, tut mir leid, Leute. Ihr habt gefragt. Das waren Privataufnahmen von ihm, die er mit ihm gemacht hat, mit einer ganz anderen Kamera, das war ein Bildmaterial. Und wenn man den Film Plan 9 an, immerhin noch den besten Ed Wood-Film, aber gleichzeitig der schlechteste Film aller Zeiten, wenn man dieses Bildmaterial sieht, ist das völlig anders als das Material, womit er den Rest des Films gedreht hat. Und er hat ihn ja dann dubeln lassen von seinem Chiropraktiker, der ja größer war als zumindest der etwas geschrumpfte ältere Bela Lugosi. Plus, dass der Chiropraktiker eine Perücke auf hatte, weil er halt, aber das kann man alles in dem Tim Burton Film Ed Wood sehen. Das ist mit
Johnny Depp.
Mit Johnny Depp in der Hauptrolle als Ed Wood und Martin Landau als Bela Lugosi. Und das ist wirklich für mich als Bela Lugosi-Fan phänomenal, wie der Bela Lugosi spielt. Das ist so echt. Der hat auch dafür zu Recht einen Oscar gekriegt.
Geil.
Ich kann noch mehr über den Film
sagen. Ja, ich sage, so Quick and Dirty wird auf jeden Fall long.
Was ist denn Musiker oder Schauspieler?
Musiker.
Ja, ne? Ja.
Das Gute am Schauspieler und an der Musik ist halt, dass du kennst es halt von der Musik her, wenn du auf Tour bist, du kennst es halt, mit dem Team zu arbeiten. Und das ist halt beim Schauspiel das A und O. Und das merke ich halt manchmal, dass das die ein oder anderen Leute an einem Filmset halt, also da wundern sich viele Leute, dass Teamplayer-mäßig ich da hinkomme. Sind nicht alle, sind viele so, aber es gibt auch viele Leute, die schon einen Unterschied machen zwischen Cast und den Leuten, die das Licht aufbauen und sonst wie. Und das ist halt, bringst du als Musiker dann mit.
Das stimmt. Hast du ja auf Festivals genauso, ne?
Genau.
Also Musiker werden auch ein bisschen besser behandelt oftmals als die ja, aufbauen oder deine Backliner.
Du auch jetzt in der Corona-Krise, ne? Also für viele Politiker ist es so, klar, wir helfen den Musikern, ne? Aber die Kultur besteht nicht nur aus Musikern, die besteht aus den ganzen Händen,
die Kultur sichtbar machen, ne? Genau. Oder hörbar. Ja.
Absolut. Weil du gerade sagst, VHS-Nerd, also du bist ein totaler Horrorfilm-Fan, weiß ich. Wenn du 3 VHS-Kassetten auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, wären das welche?
Plan 9 from Outer Space.
Ja?
Ja. Ja, ganz ehrlich, der Weiße Hai auf jeden Fall. Das ist so
echt, tatsächlich?
Mein Top-Lieblings.
Ist ein Knaller, oder?
Den ersten Teil, ne?
Mega, ja, natürlich. Den Spielberg-Film. Und der Weiße Hai auf jeden Fall, Dracula, Bela Lugosi. Mhm. Und als dritten, was soll ich jetzt sagen? Irgendwas Krasses, muss ich jetzt sagen. Human Centipede 2.
Kenne ich nicht.
Nee.
Ist wahrscheinlich
viele drin. Menschen denken, das ist gut, dass du es nicht kennst. Das ist
wahrscheinlich, ne?
Das ist schon Menschenverachtung in Höchstform.
Das wäre aber auch nochmal ein Ding für dich, ne? Soundtrack für einen Horrorfilm.
Sehr gerne. Auch ehrlich gesagt, ich habe nur bisher so richtig Indie-Horrorfilm mitgespielt. In einem besser budgetierten Horrorfilm würde ich gerne mal mitspielen. So, aber die meisten, die in Deutschland gemacht werden, wenn hier mal einer gedreht wird, sind Teenie-Horrorfilme.
Na klar.
Kann ich ja nur noch den Lehrer oder Rektor spielen oder Hausmeister. Würde ich aber auch machen.
Damn it.
Also wir waren in Sharknado auch zusammen unterwegs.
Ach, scheiße, genau. Ja, ja.
Das ist natürlich auch
nochmal eine spezielle Sache.
Das ist zwar kein Horrorfilm.
Das ist eine sehr spezielle Sache.
Da muss man schon sehr leichtgläubig sein, das als Horrorfilm. Genau, ja, ja. Aber das ist auch eine große Liebe von mir. Ne? Das ist natürlich, erweitert natürlich meinen Filmhorizont gleich um ganz, ganz viel, weil es gibt natürlich mehr schlechte Filme als gute. Und aber so richtig schlechte Filme, das machen nur richtig schlechte Filme machen Spaß. Also ein misslungener Kackfilm ist jetzt nicht so.
Nee, er muss schon so schlimm sein, dass man
so schlimm sein, dass es wehtut. Kann.
Ja, ja, genau. Genau so. Wenn wir schon bei Top 3 sind, die
Top 3 Drummer. Naja, Keith Moon natürlich auf Platz 1. Wie heißt der von The Police? Copeland. Stuart Copeland. Mega, mega Schlagzeuger. Und aktuell tatsächlich, und er hat Unterricht genommen bei Keith Moon, hat ihm Schlagzeug beigebracht, obwohl sein Vater der bekannteste Schlagzeuger der Welt war, Zach Starkey, der Sohn von Ringo Starr, so einer der, also für meinen Style, den ich mag, ein sehr straighter Schlagzeuger, der bei Oasis jetzt gespielt hat und bei vielen Bands und Noel Gallagher, glaube ich, auch spielt und bei The Who auch aushilfsweise spielt, wenn The Who mal wieder touren und so. Und auf dem aktuellen Who-Album, was sehr geil ist übrigens, sehr rückwärtsgewandt und geile Platte, hat er auch bei 4 Songs gespielt. Das sind die 3 Top-Drummer jetzt zur Zeit. Ja. Es gibt viele, die ich bewundere. Also Götz von den Beatsteaks ist für mich so ein Gott, auch ein Schlagzeuggott. Und zwar gar nicht, was der so technisch bringt oder so, sondern die Ideen, die der hat. Einfach, der bringt das Schlagzeug in eine ganz andere, ein ganz anderes Bild. Und der ist so uneitel dabei. Ich meine, die gehen mit 2 Schlagzeugern inzwischen auf Tour oder mit einem Percussionisten, der aber mehr macht als nur ein Percussionist. Und das geht ihm am Arsch vorbei irgendwie, ob Leute jetzt denken, der wäre da faul oder so. Der ist einfach wahrscheinlich seine Idee gewesen.
Faul wäre auch ein schönes Argument. Sag mal, die haben Percussionisten, der Drummer ist sehr faul geworden.
Ja, ja, ja.
Nein, genau. Beatsteaks sind eine großartige Band.
Ja, ja, also Thomas wäre, ja, auch wäre dann die Nummer 4.
Mhm. Cool.
Geil. Best Punk Bands of all time.
Naja, Ramones haben wir schon genannt, Clash haben wir schon genannt. Die Sex Pistols haben alles für mich alles losgetreten. Es gab vorher schon die Ramones und andere Bands. Und,
muss man schon sagen, ne? Finde ich auch.
Ja, muss man nennen. Wir haben einfach alles aufgemacht, auch wenn das natürlich einfach wäre und großartig. Und eine Band, die für mich ganz wichtig war, weil sie für mich halt auch gezeigt hat, dass man die Vorliebe für Country-eskes und so halt auch in Punkrock reinbringen kann, ist Social Distortion. Wahrscheinlich eine Band, die euch auch
Social recht nahe ist. Auf jeden Fall,
ja, klar. Total.
Und so. Und die waren ja jetzt für mich als Punkband am Anfang eher vernachlässigenswert, auch wenn das viele Punks jetzt hassen werden, wenn ich das sage, weil die sagen, ja, dann, ab sie, dass sie anfingen mit diesen Country-Tunes, da waren sie scheiße, aber das stimmt nicht. Die, da haben sie erstmal so ein Tor aufgemacht. Und
das stimmt.
Die 96er-Platte, White Trash, White Light, White Heat, das ist eine meiner Top-Lieblingsplatten of all time.
Absolut. Geile Stimme so, noch on top.
Ja, ja, muss man sagen. Ja, also der, für diese eine Band.
Ich finde auch diese ganze, die Mischung von genau. Punk, Rockabilly auch ein bisschen und Country ist genau. Einzigartig.
Genau. Und der, ich glaube, der macht das völlig vom Bauch raus. Mike Ness ist jetzt kein Typ, der sich hinsetzt, glaube ich, und einen Masterplan entwirft. Und dafür braucht er ja auch viel länger, mal für jedes Album. Von jedem Album braucht er noch mal länger als bis zum nächsten. Und so, aber ich glaube, das ist echt vom Bauch raus.
Sehr authentisch, glaube ich.
Hast du denn noch, wenn du darüber gerade schreibst, hast du denn noch nach all den Jahrzehnten Festival, Headliner-Shows und hast du noch so Fanboy-Momente?
Ja, natürlich, ständig, ja? Ich bin ganz total aufgeregt. Also Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt Eddie Spaghetti von den Supersuckers.
Ja, klar.
Ich war Backstage, da haben die im Vorprogramm gespielt von Nashville Pussy. Mhm. Und da war ich Backstage, dann von Nashville Pussy kannte ich den Drummer und dann waren wir eingeladen und dann haben wir da getrunken. Mhm. Dann kam Eddie Spaghetti rein und ich dachte, jetzt wäre die Gelegenheit, jetzt Hallo zu sagen. Ich hab's nicht hingekriegt.
Ey, traum nicht. Ach, geil. Ich würde gerne mal wissen wollen, Festival, Tour, Punkrock, die krasseste Nummer, die ihr je gebracht habt.
Die krasseste Nummer, die wir je gebracht haben.
Publikum beschimpft, kennt man ja.
Ja.
Nicht aufgetreten.
Nee, das nicht.
Set zerschlagen, bevor es losging.
Nee, das nicht. Nee. Wir haben gar nicht, also so, ehrlich gesagt, so eine krassen Rock'n'Roll-Nummern. Bei uns ist ja eher so, dass wir zu lange spielen, wobei das
nimmt. Ihr spielt wirklich lang.
Wir spielen lang.
Das stimmt.
3 Stunden, aber wir sind natürlich auch schon, wir haben so viele Songs. Wenn du überlegst, dass wir ja auf jedem Album, seit es CDs gibt, haben wir ja dann auf jedem Album 17, 18 Songs.
Aber seid ihr so, dass ihr euch dann nicht einigen könnt, was ihr weglasst und deswegen werden es 3 Stunden oder wollt ihr das alles spielen?
Also ich bin tatsächlich
der Bedenken. Die Fans wollen wir alles hören. Also
ich kenne das ja.
Ich bin der Bedenkenträger, der immer sagt, es gibt so 3, 4 Songs, wo die anderen, komm, weg damit. Und wenn man, nee, komm, den müssen wir wenigstens spielen und so.
Aber ich kenne das ja auch, diese ewigen Diskussionen. Wir sind ja auch so, du behaltest, würdest die Setliste auch gerne immer noch länger machen. Ich sage immer so, ey, Alter, nach 2 Stunden hat auch keiner mehr Bock zuzuhören. Aber der Song ist auch geil. Die sind ja alle irgendwie geil, aber dass man sich irgendwann nicht mehr einigt, was man weglassen kann und deswegen spielt man einfach alle.
Also aber ich denke halt, es ist immer so, dass so 2 Stunden, meiner Erfahrung, 2 Stunden kannst du den Leuten zumuten. Und dann merkst du ja relativ schnell aber den letzten 3 Songs irgendwie, wie gut sie drauf sind. Und dann siehst du zu, was du bei den Zugaben machst. Irgendwie so. Und dann hast du natürlich logischerweise, wenn du so viele Songs hast, sind die Zugaben natürlich auch schon eingeplant. Zumindest die ersten beiden.
Voll.
Bei uns ist es dann wirklich so 3 Stunden. Wir nehmen uns immer vor, dann 2/4, 2½ zu spielen. Und dann sind die Leute auch durch. So.
Ja.
Und wenn wir dann irgendwann auch Konzerte spielen mit mehreren, wir lieben das ja auch, dann Bands mitzunehmen. Das hat auch zum einen natürlich, wir zeigen den Leuten noch, guck mal hier, soweit ist die Bandbreite, das sind ja auch selten Bands, die so sind wie wir.
Klar.
Sondern schon, das muss schon irgendwie anders sein. Und das macht uns natürlich auch, für uns auf Tour natürlich auch so eine Entspannung, wenn wir selber als Fans, sind immer Bands, die wir gut finden, dass wir uns die dann angucken können. Auch so, das ist so ein bisschen die
für Menden jetzt. Lass eine Band mitnehmen, auf die man Bock hat, wo man sonst nicht zum Konzert schafft.
Ja, ist ja cool. Damned ist so ein Fall. Die nehmen wir so oft es geht mit.
Damn.
Ja, weil die lieben wir und inzwischen sind wir. Und da gab es schon Gründe, die eigentlich nicht mitzunehmen. Dass wir jetzt einmal mit denen gespielt haben, da kannten wir uns noch nicht so gut. Den ganzen Abend gut unterhalten, die haben vor uns gespielt. Wir dann, und als wir gespielt haben, stand ich auf der Bühne und wir haben noch einen Damned-Song ihnen zu Ehren gespielt. Und ich sehe Dave Vanian, Red Scabbis, den Drummer und den Sänger, irgendwie weglaufen. Und ich sag, wieso haben die eine Wodkaflasche und eine Jack Daniels Flasche in der Hand, eine andere 2 Weinflaschen? So viel hatten die, haben die noch so viel übrig gehabt? Na, und nach der Show dann in den Backstage-Raum gegangen.
Haben sie euren Raum geplündert.
Haben wir allerdings auch schon mal gemacht. Haben, muss ich sagen, okay, vielleicht als extreme Scheiße, wir waren am Feiern, haben irgendwo in Dänemark oder irgendwo gespielt, wo wir jetzt nicht Headliner waren und dann nach uns das Safri-Duo gespielt und das fand ich so beschissen.
Oh mein Gott.
Das fand ich so. Also
das waren diese Trommeltypen.
Das sind, Trommel mit so Techno, mit so Trommel. Keine Ahnung, ja, genau. Und da waren wir einfach irgendwann out of party stuff und dann hat mein Drummer Rudi gesagt, ich habe da noch eine, ich weiß, wie der Raum da aufgeht.
Raum. So. Die sind gerade auf der Bühne. Cool. Das ist auch clever, ne? Wenn der Headliner auf der Bühne ist, dann kann er ja nicht kicken.
Nee. Also ich meine, im Prinzip ist tatsächlich so, wenn du auf Tour bist und du bist halt auch, das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ich habe tatsächlich auf Tour über unsere Roadies gelernt, wie man sich benimmt. Irgendwann hatten wir eine Roadcrew und dann warst du einen Aschenbecher in die Wand gepfeffert, dann kam direkt der Trucker an und hat gesagt, Alter, wenn du mit mir feierst, passiert sowas nicht. Weil wir leben in diesen Räumen. Und zwar nach der Tour leben wir wieder in diesem Raum.
Okay.
Ich bin davon abhängig, dass die Leute mich hier auch nehmen und so Sachen. Und dann hast du halt gemerkt, das ist so family-mäßig und du nimmst halt Rücksicht noch. Und dann, klar, auf Festivals, das kennt ihr selber, amerikanische Bands spielen, im speziellen englische Bands, im noch spezielleren, so wie die sich benehmen, willst du dich halt nicht benehmen. Ne? Bei uns ist immer alles so, okay, fair und so.
Ist auch cool.
Ne? Und so, und so haben wir dann Marilyn Manson mal so eine Lektion in Fairness gegeben und ja, und aber halt, wir können halt
wie
auch
das?
Hart. Ne? Pff, der Herr Manson hat da irgendwie, mit dem haben wir ein paar Mal gespielt und dann hat er irgendwann war bei irgendeinem Festival, hieß es dann, ja, Double, er war Headliner, als Headliner geplant, war wenig verkauft und dann haben die uns da mit reingenommen und wir haben gesagt, klar, als Headliner und dann, nee, Marilyn Manson spielt nicht vor einer deutschen Band. Nee. Das ist uns scheißegal, ist ja seine Schuld, wenn er bei einer Nachricht spielt. Ist tatsächlich trotzdem gut gelaufen für ihn, muss man sagen, also er hatte schon eine fette Fanbase, aber es hieß halt, solange wir sind dann Co-Headliner, wenn wir wollen dieselben Facilities, irgendwie sowas. Und dann kamen wir da an und dann hatte der komplett da alle Duschen, für alle Musiker, alle Duschen gesperrt, alle Toiletten gesperrt. Kein Musiker kam
da. Die Amis, ne? Die kommen immer rüber, als wäre hier Amis
halt, ne? Amis halt. Und dann haben sie halt, das war ein Konstanzes Festival, Rock am See.
Mhm.
Und wir hatten so Zelte, die haben sie uns natürlich total schön gemacht, wie alle Musiker, fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Mhm. Wir haben Jahre später da geheadlined und waren dann wieder in Zelten, weil wir das cool fanden. Das
ist auch
und
gut.
Dann, aber dann kam halt vom Management, vom Tourmanagement dann irgendwie so von Manson dann die Nachricht, dass die Band, die drei Musiker dürften die Duschen benutzen nach der Show.
Wie gnädig. Und dann,
bitte bestellen Sie Herrn Manson, dass wir, wenn wir unsere Rodis nicht duschen dürfen, wir auch nicht duschen und so. Das sehen wir nicht jetzt als besondere Geste von ihm an.
Mhm.
Und so. Tja, 3 Jahre später war wieder ein Festival und es ist die Situation, Herr Manson spielt nicht vor einer deutschen Band. Da haben gesagt, ja, dann muss Herr Manson aber leider vor der deutschen Band spielen oder wir spielen nicht. Und das war nicht schlecht. Das Konzert
guter Hebel.
Nach 20 Minuten hat das Konzert abgebrochen und wieder Sachen geworfen und war gepisst. Naja, hat uns leider auch die Feindschaften zu Nine Inch Nails zugetragen, die Band, die ich ja musikalisch extrem geil fand.
Ja,
Trent Reznor hat uns von Anfang an gehasst und wahrscheinlich wegen solcher Sachen. Wissen wir nicht genau. Also warum wohl sein Hass auf uns herkommt.
Wie ist denn das überhaupt, wenn man, also ich stelle mir jetzt mal so, du bist so in Deutschland eine der erfolgreichsten Bands ever. Ne? Bist so Headliner, Festival, Spielzeug. Und dann kommen so Amis, die dann so, who the fuck ist die Ärzte? Ja, die dann denken so, wieso sind die denn hier Headliner? Also so stellen wir so, man kennt das ja hier und da auch schon mal erlebt, dass hier immer auf deutsche Bands sagen, weil für die ist ja, wir sind dann quasi eine lokale Sensation, ne? Mhm. Aber für so ein Ami-Act ist das dann speziell. Der denkt sich, was ist das denn? Deutscher Punkrock?
Ja, aber guck mal, das ist halt einfach so dieses hegemoniale Verhalten von den Amis. Ich meine, womit rechtfertigt sich das? Ja. Also wenn die herkommen, dann spielen die zum Teil kleinere Venues als wir auf unseren Touren.
Absolut.
Und wenn wir nach Amerika kommen, dann spielen wir nachmittags. So, ja. Also wir nicht, weil wir wollten nicht nachmittags spielen. Und dann bei der Vans Warped Tour waren wir eingeladen, wollten nicht nachmittags spielen und dann 10 Stunden im Bus sitzen, um dann wieder nachmittags zu spielen. Da haben wir keinen Bock drauf.
Habt ihr dann einen anderen Slot bekommen?
Wie bitte?
Vans Warped Tour?
Wir haben gar nicht gefragt nach einem anderen Slot. Wir haben gesagt, ich persönlich würde gerne in Amerika spielen, aber der Rest der Band sagt, ey, komm, wer will eine deutsch singende Band? Und die Ärzte,
es gibt ja mal ein englisches Album.
Aber wir sind halt nicht so urdeutsch, ne? Wir sind schon urdeutsch.
Ja, Rammstein. Das bedient ganz andere Instinkte.
Rammstein, ja. Rammstein, Show, die haben ein Wort im Text und der Songtitel ja, Benzin ist, und so. Und dann
ja, du musst, das. Genau, du musst nicht Deutsch können, um das zu verstehen.
Genau.
Insofern war das kein Ziel. Wir haben Südamerika gespielt und Japan. Auch jeder eben jeweils mit nicht sehr großem Erfolg. Die Leute mochten uns, aber mehr auch nicht.
Die Hosen spielen auch relativ regelmäßig in Südamerika zum Beispiel.
Ja,
ne?
Die hatten, ja, zum Beispiel, und das ist eine gute
wie
Geschichte.
Haben die das denn geschafft?
Das ist eine gute Geschichte, weil über arrogante Bands, also so. Ja, die Hosen haben gespielt auf einem Festival die waren eingeladen irgendwie, wir hatten ja schon mit Green Day gespielt in Deutschland und haben dann, Green Day haben die dann mitgenommen in Amerika. Und, das, und der Deal mit Green Day war, dass die vor Green Day spielen und dann haben sie aber Panzer Division, eine Band, die ich sehr geil finde, ist eine homosexuelle Punkband, zu dem Zeitpunkt, Homo-Punk, zu dem Zeitpunkt gab es das gar nicht so. Also die Thematik war auch nur,
nur
Gay-Punk, das war die Thematik in den Texten.
Turbo Negro.
Ja, es war vor Turbo Negro. Okay. Ja, es waren so komische Typen. Und ich mochte die total gerne, aber es war natürlich kacke, weil die hatten einen guten Slot und die Hosen mussten zum Einlass spielen. Und da gab es dann Stress mit, und dann haben die dann, keine Ahnung, wie auch immer, durften die Hosen dann später spielen, damit auch, also Zuschauer oder Einlass wurde, wie auch immer. Und da ist jemand auf die aufmerksam geworden, oder der Promoter hat auf jeden Fall gesagt, komm, wir machen eine große Sache, ein paar Gigs mit Iggy Pop und den Ramones und die Hosen können da spielen. Und dann ist irgendwas passiert bei irgendeinem Festival, dass das abgebrochen werden, dass das abgesagt werden musste. Und die Hosen haben dann kurzfristig eine Bühne aufgebaut und haben in Buenos Aires, glaube ich, Argentinien, haben dann behelfen sich eine Bühne aufgespielt und für all die Fans, die da waren, gespielt.
Clever.
Und das hat sich so, ja, ich weiß nicht, das war spontan, weil die waren
ja,
immer,
nee,
die waren
ja nicht als, die am weitesten angereist war.
Das haben die einfach, dann haben die da gespielt und haben auch ein langes Set, sonst hätten sie ja nur eine Stunde. Und das hat sich so manifestiert. Wir haben ja dann auch in Buenos Aires in Argentinien gespielt und die Leute von damals da auch getroffen, die dann wegen den Hosen auch zu uns gekommen sind oder um uns mal abzuchecken. Und die haben auch gesagt, dass das so anerkannt wurde, dass da eine Band gespielt hat, wenn Iggy Pop und die Ramones abgereist sind, weil da irgendwie gab es, ich weiß nicht, was los war, und das hat ihnen spontan jahrelang, und da haben die sogar Geld mitgenommen, bis es dann da eine große Rezession gab und dann, jetzt müssen sie dann auch immer bezahlen, um da zu spielen, aber die haben immer noch eine Fanbase da, okay, verkaufen regelmäßig Platten, das vergessen ihnen die Leute ja, nicht. Also das ist, da merkst du aber halt auch, wie so die, das Verständnis von Promotern und so, von amerikanischen Promotern und so funktioniert und wir hatten mal mit Papa Roach Band, die persönlich, wenn ich die treffe und so, ist der Sänger Kobe ist ganz cooler Typ und so, eigentlich ganz in Ordnung, aber wir haben mit denen gespielt und die waren Nummer 1 mit ihrem ersten Album weltweit, Top Band, und sollten vor uns spielen und waren so gepisst. Wir haben 3 Festivals mit denen gespielt und die waren jedes Mal, und dann haben sie uns immer, haben sie immer überzogen.
Wie anstrengend, ne?
Dann haben sie eine andere Band noch die Bühne überlassen und dann haben sie, und irgendwann hat dann Jan, der so ein bisschen weniger geduldig ist als ich, er hat dann gesagt, please tell the band tomorrow, after minute one, irgendwie so, wenn sie um eine Minute überziehen, dann ziehen wir den Stecker. Und so, und dann hat sich Kobe Dick, hat sich dann informiert und dann kam der irgendwann so ganz klein mit Hut an und hat die ganze Historie sich erzählen lassen von den Ärzten und meinte, ey, I just heard your story about your band and I'm totally impressed und was, keine Ahnung. Und das ist so eine Management-Sache. Wir sind Amis, wir kommen irgendwo hin und alle warten auf uns.
Ja, genau. Weißt du?
Ich meine,
der Rest ist mir egal.
Superstar und so.
Wir haben in Ungarn gespielt mit den Ärzten und nachmittags irgendwas und nach uns haben eine Band mit ungarischen Namen, die wir nicht kannten. Hätten wir auch sagen können, was soll das jetzt? Ne? Yeah, sind total viele Deutsche hier und so. Was soll das? Und das waren, in Deutschland sind die getourt unter dem Namen die rasenden Leichenbeschauer. Ich weiß ja nicht, wie man es ungarisch ausspricht. Und das war also so eine Kunstband, so Schamanentypen, so ein bisschen wie Killing Joke, so schräge Typen. Und die haben, das war total, wir haben es dann gesagt, ja klar, die sind total, die haben so einen totalen Status in Ungarn. Und warum sollen wir jetzt sagen, weil wir in einem größeren Land, mit einer größeren, zweitgrößten Pop-Historie in der Welt irgendwie leben, warum sollen wir da jetzt irgendwie so dick auf dicke Hose machen?
Korrekt.
Und die lustige Geschichte über die Band war, die sind so schamanisch unterwegs und die reinigen immer die Bühne mit so einer Kakophonie, mit so Krach, bevor sie ihr Set spielen. Und dann kamen die auch auf die Bühne, wir haben so gesagt, gucken wir uns mal an, und dann kamen wir auf die Bühne und haben so 2 Minuten nur Krach gemacht. Und dann meine ich zu so einem Ungarn, meine ich so, na, dann fanden die das ja nicht so geil, was die gemacht haben. Meinte, nee, normalerweise machen die 5 bis 10 Minuten. Die fanden euch scheinbar richtig gut.
Ja. Also, weil sie nicht so lange Lärm reinigen mussten.
Nee, mussten nicht so viel Lärm, mit Lärm nicht so viel reinigen. Ich meine, und diese Erfahrung, ja, die entgehen dir ja völlig, wenn dein Management die ganze Zeit dich irgendwie wegholt und sowas.
Was ist denn, wir haben vorher von Hosen geredet. Nee. Also, zu meiner Jugend, da gab es halt die Ärzte und die Hosenfans und so.
Kennt ihr wie Beatles und Stones,
ja,
meinst du?
Genau.
Oasis und Blur.
Seid ihr befreundet?
Wir sind sowas wie befreundet, tatsächlich.
Gibt es eine Art Rivalität?
War der Beef damals real eigentlich?
Der Beef war real. Der war nicht, ja und nein. Also das war immer, wenn wir uns gesehen haben, Alter und so. Aber es war, die Hosen und ich und wir haben ja gleichzeitig angefangen. Ich war auf ZK-Konzerten noch als Fan und war Campino und Kuddel haben bei ZK gespielt, die Punkband vorher und dann waren wir, dann gab die, uns gibt's ein halbes Jahr weniger lang. Ich habe sogar ein Konzert im besetzten Haus mit veranstaltet mit den Hosen. Die ersten zwei Konzerte waren im Esso. Nach dem Abschiedskonzert meiner Punkband Zoll und Grün und im Stonz, und besetzten Haus, wo ich das, was ich da gemacht habe. Und die haben irgendwie gab es, keine Ahnung, junge Typen, Punk und irgendwie geil. Und die beide haben Deutsch gesungen, beide galten irgendwie als irgendwie so in so einer Nische. Die haben das alles nicht so ernst genommen und deshalb, die Leute kamen dahin zum Feiern und dann wahrscheinlich, also ich meine, der Manager Jochen Hüller, der Manager von den Hosen, der hat das so ein bisschen auch angestachelt. So ein bisschen, ne? Klar, wir waren in der Bravo, mal für die Bravo-Punks. Und die Bravo-Geschichte ist eine schräge Geschichte sowieso, aber und wir haben uns immer lustig gemacht. In ihrer Biografie steht von einer fetten Prügelei, wo Campi uns verprügelt hätte, was nicht so war. Und es war immer so eine komische, weißt du, dann waren die Nummer eins und haben das irgendwie, ja, wir sind die erfolgreichste deutsche Band. Wir so,
die, ist scheißegal. Deutsche Punkband, oder so.
Ja, Rockband oder schon Punk-Rock. Damals. Aber das waren so komische Moves, weißt du.
Denn komische Attitude.
Wo wir dann in der Bravo waren die im Formel-1-Film und so. Also eigentlich nimmt sich die Band nichts, ne? Ich sag immer so, die haben die bunten Klamotten an und wir waren die Lustigen. So, die mit Humor. Und dann irgendwann haben wir uns aufgelöst und das fanden die dann aber scheiße, fand Campi scheiße. Irgendwie. Er hat Jan getroffen und sagte, ich wette mit dir um 1000 Mark, das ist keine 5 Jahre dauert, ihr seid wieder da. Und Jan, klar, die haben gewettet und dann eingeschlagen und fehlten einen Monat oder so, noch 5 Jahren, gab es uns wieder 93.
Mensch, da hätte er dann
zum einen Monat
warten können. Dann haben wir 1000 Mark in einem Briefumschlag an Campi geschickt und der hat einen halben Tausender zurückgeschickt und hat gesagt, wenn wir uns treffen, kriegen wir den zusammen und machen den zusammen platt.
Ach geil,
sehr solche gut. Aktion. Also wir haben auch zusammen gespielt und zwar nicht groß, nicht weil viele Veranstaltungen gesagt haben, ey, die müssen zusammen auf dem Festival, geil, dann machen wir einen riesen Ding
raus. Wer macht da denn Headliner?
Das haben wir, ja, oder ja, wir haben
zwei Tage.
Wir sagen zum Beispiel auch immer ab, wenn die Hosen an einem Tag und wir am anderen spielen, haben wir bisher. War jetzt tatsächlich, letztes Jahr haben die Hosen Tag vor uns im Frequency gespielt und wir einen Tag nachher. Also es ist nicht mehr so. Aber früher haben wir sogar dasselbe Festival, einfach nur um diese Konkurrenz nicht aufkommen zu lassen. Mhm. So zu gucken, wo war mehr los, wo waren mehr Leute. Und es ist eigentlich cool, wenn wir uns treffen. Also wirklich so, dass wir uns sogar anrufen. Es gibt so, ich hatte so
eine. Da bin ich mir sicher, das Ding ist doch längst wieder gelutscht, oder?
Ich habe die Nummern von den meisten der Hosen und Andi und ich waren zusammen im Urlaub sogar. Also nicht geplant, aber haben uns dann da getroffen und ein paar Tage zusammen verbracht. Also ist schon okay. Und Bom und ich sind so, ne? Also das ist, aber das kann man, ihr habt Bom wahrscheinlich auch schon erlebt, mit Bom kann man immer sehr schnell so sein. Ein Drama. Also wenn ihr ihn seht, Grüße von mir und danach.
Alles Gute, Jungs. Macht sehr viel Spaß.
Auf jeden Fall, ja.
Da wir gerade drüber sprechen, Hosen, Ärzte, Punk, History, was ist ein Punk? Ihr habt nämlich auf dem neuen Album ist ein Song, Du bist Punk.
Der heißt Morgens Pauken, klar, aber ja. Es ist, also klar, im Refrain ist Du bist Punk, alles ist Punk.
Weil alles Punk ist?
Weil alles Punk ist, weil Punk eine Worthülse ist. Ich meine, auf der einen Seite kann man das fast schon ideenlos nennen, dass wir halt immer wieder, die erste Single von unserem letzten Album vor 8 Jahren allerdings hieß, ist das noch Punkrock? Auf jeden Fall geht's in dem Song, was alles ist Punk, du bist Punk, es geht eigentlich, es war ein spontaner Text, den habe ich so aus dem, es waren lauter so Sachen, weil Punk bedeutet mir noch was, also diese meine Vergangenheit oder hat so eine Ich-Werdung als Musiker oder in der Musik. So vorher war ich Fan von Glamrock und auch so Hardrock und so Sachen und Metal auch und so und dann Punk war aber irgendwas, was mich halt, was für mich nicht wirklich erklärbar ist, und gleichzeitig ein Gefühl und ich merke im Gespräch mit Leuten, die fühlen das oder die fühlen das nicht. Und die müssen dazu nicht einen Irokesen haben und nicht bis zur Halsschlagader tätowiert sein, sondern einfach, das ist irgendwas anderes. Und so,
Lifestyle,
ne?
Halt.
Und so, Lifestyle, ja, nicht mal Lifestyle. Nee, das ist so einfach. Das ist ein Gefühl. Ja. Das ist wirklich eine seelische Sache. Und Und das ist natürlich auch ewig her und das können Leute, die deutlich jünger sind, nicht nachvollziehen, weil ich meine, da gab's danach gab's so viel andere Sachen, die krass waren und Techno und dann klar, dann Rebirth of Metal und Rebirth of und Grunge und was ich was, dass ich jetzt, dass dann, wenn dann so Leute ankommen, auch Freunde von mir, so die jetzt da eigentlich nichts zu tun haben mit meiner Vergangenheit und sowas, die aber dann ähnliche Musik hören wie ich und das ist auch scheißegal, also ist mir der auch egal, also dass die halt das nicht erlebt haben, was ich erlebt habe und andere Sachen erlebt dafür. Wenn die dann aber ankommen und Sachen mit Punk titulieren, das nervt mich eigentlich. Wenn einer den Redakteur so passiert, den Redakteur, der Bild, Chefredakteur der Bildzeitung Hamburg, der beim St. Pauli-Spiel irgendwie steht, sagt, guck mal, im Herzen ist das auch ein Punkrocker, dann sage ich, nee.
Das ist passt jetzt Punkrocker. Nicht.
Das ist zu Moment. Mir, da gehst du einen Schritt zu weit und trampelst auf meiner Seele rum. Und so ähnliche Sachen halt.
Ja. Mhm. Was du meinst, der hört zwar die Musik, aber der ist nicht Punk.
Genau. Kann Punk kommerziell sein?
Das ist, das schließt sich ja nicht aus. Die The Clash waren mega kommerziell und das hat man ihnen noch vorgeworfen und zu dem Zeitpunkt waren
Mainstream?
Sie waren die erste Sellout-Band, wir waren bei Major, was ja aber die
Zeit schlimmes Schimpfwort halt finde ich, dieses waren, Sellout-Ding finde
ja,
ich.
Ja, weil das ist da Bullshit erfunden, das ist da eigentlich erfunden worden, ne? Bei den, und also es war wirklich, dieses Sellout-Ding ist erfunden worden und dann haben die und The Clash haben in Amerika gespielt, riesige Stadien auch so also, und sonst die, aber ich meine, die haben sich einen Scheiß darum geschert, bei denen ging es um Musikalität und es ging darum, ich meine, die haben Disco-Songs auf Punkplatten gepackt. Ich meine, das ist schon so, dass da trittst du deiner Zielgruppe schon mal ins Gesicht. Ja. Also 1980 auf jeden Fall.
Ja, 1981. Absolut.
Und das haben die aber einfach, die haben das erweitert, die haben politische Botschaften immer, und wenn es nur über T-Shirts war, immer an den Mann gebracht und solche Sachen. Und bei uns war es ja auch so quasi der wir haben dann mit Soylent Grün in so einem Wasser gefischt. Wir haben gespielt mit so bierernsten Berliner Bands, Betonkombo, Stromsperre, die waren nicht ganz so ernst und so, aber und da wurde uns mal vorgeworfen, wir wären zu lustig und wir kommen ja eh nicht aus Märkischen Viertel oder Kreuzberg und was wollen wir überhaupt? Wir wissen ja gar nicht, wie Dreck schmeckt. Denkst du, ja, Baby, irgendwie so, du mal groß in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit einer ledigen Mutter und der Oma und noch einer Schwester und keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann haben wir in dieser Band gespielt und dann kam von Teilen der Band immer, der nächste Song ist gegen Bullen und dann gegen Staaten müssen wir auch noch was machen.
Okay.
Nee, irgendwie nicht. Und dann kam relativ schnell diese Sache, so Geschmacksgrenzen brechen zwischen Jan und mir, einer der ersten Songs, die wir hatten von Jan war Kleine Kinder schmecken gut und so Sachen. Und dann halt auch sind wir auf die Bühne gegangen und haben behauptet, wir wären Bravo Stars in besetzten Häusern und sowas. Und irgendwie kam es tatsächlich dazu, dass sich ein Bravo-Redakteur daraufhin meldete und sagte, er will mal einen Bericht über uns machen, über diese Sache. Und das fanden wir viel mehr Punkrock, weil das so eine Anti-Sache war gegen die eigene Szene. Wir auf unserer ersten Single stand unsere Adresse und Telefonnummer drauf. Wir waren großartig. Die Band, die in der Bravo war. Und,
aber wie geil ist das denn noch, ne? Dass man noch die Adresse drauf geschrieben hat und die Telefonnummer dazu, damit einer einen bucht.
Wir haben überhaupt nicht Trio gewusst.
Auch gemacht, ne?
Ja, ist geil.
Wir waren 19, wir haben überhaupt nicht gewusst, was wir da machen. Wir haben nie gesagt, dass wir irgendwo, und dann kam die Bravo und sagt, klar, machen wir das. Jetzt wird der Traum wahr. Und haben nie bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht. Eigentlich erst ab dem zweiten Album bei der CBS haben wir gedacht, boah, jetzt könnte man vielleicht mal von der Musik leben. Wie tatsächlich.
Ja. Aber ihr wart ja auch relativ schnell schon voll am Start. Also ich meine, ich bin im Osten groß geworden, Ostberlin waren Ärzte, liefen auch überall.
Ja, aber das war ein Kult, ne? Also das Ding war so, dass sich halt die Ärzte sich aufgelöst hatten, 87 und dann dann kam noch das Live-Album und dann hatte ich 9.000 Mark auf dem Konto und dachte, krass, so viel Geld, krass, direkt 3.000 verliehen an den Kumpel und finde den nachts in einem Hinterzimmer von der Kneipe beim Poker irgendwie mit meinen fucking 3.000. Und er hat mir irgendwie was erzählt, seine Mutter ist krank und weiß ich was.
Ja.
Das ist leider Story of my life, das ist leider so oft passiert. Erst Köfke, na egal, auf jeden Fall waren das also das ist eine lange Antwort auf die Frage, kann Punk kommerziell sein? Ja, mit den richtigen Beweggründen völlig cool.
So Bela, wir haben echt viel erfahren von dir und vom neuen Ärzte-Album, wo wir sehr happy drüber sind, ist ein geiles Album geworden.
Hell.
18 Tracks, Hell oder Hell.
Alles über Punkrock.
Zieht's euch rein, Leute. Wir haben ganz viel von dir erfahren, über Erlebnisse von dir, von den Ärzten und privat. Wir wissen, wer deine Top-Drummer sind und Punkbands und so weiter. Jetzt haben wir noch eine kleine Rubrik, und zwar Musiktipps. Boss Hoss gibt's euch auf die Ohren.
Ja.
Und wir empfehlen immer irgendwas, wo wir denken, das ist empfehlenswert, was nicht so oft gehört wird oder nicht so bekannt.
Oder was noch ganz Neues. Und
Klatsch, eigentlich müsste man die noch viel besser kennen.
Vor allem jeden Fall. Klatsch sind, gibt es auch schon über 20 Jahre. Die habe ich schon gehört, als man Kajas hörte. Stoner Rockband, genau. Angefangen. Und machen letztendlich, würde man sagen, kann man, ich sage immer gerne Heavy Blues. So Metal Blues, Bombastic Blues.
Dabei, ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe irgendwie eine Maxi nur oder sowas. Aus den 90ern irgendwas.
Einer der energetischsten Sänger, die mir je untergekommen sind.
Also Anfang der 90er Jahre gegründet. Die haben auch tatsächlich angefangen mit Hardcore, sind dann ein bisschen später zu Stoner Rock gewechselt und ab so, sagen wir mal, 2013 können man, oder nennen sich selber auch Blues Rock. Aber es gibt insgesamt 12 Studioalben. Es gibt also wirklich echt viel und facettenreiches von Klatsch zu entdecken. Zweiter Tipp am Rande, Go to Blazes. Das ist eine amerikanische Band aus DC und später in Philadelphia gelandet. 87, 88 gegründet, bis heute aktiv. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt. Es gibt relativ wenig im Netz zu finden. Also die Band ist wirklich schon lange aktiv, aber sehr, sehr unbekannt. Ich glaube, der letzte Release ist aus 2006. Interessant ist aber, Ende der 90er tourten sie extrem viel in Deutschland. Ist so Stilistik, Country Rock, Rockabilly, Folk mit unüberhörbaren Neil Young Einflüssen. Go to Blazes.
Ja.
Go to hell.
Go to hell.
Go to hell. Bella B.
Ich habe von denen schon mal gehört. Also auf irgendeinem Sampler oder sowas. Aber,
ja.
Aber klingt so ein bisschen was, aber Klatsch war mir schon mehr im Begriff.
Also in diesem Sinne würde ich sagen.
Halleluja.
Bella B.
Halleluja.
Ja. Hell yeah. Vielen, vielen Dank. Es war
sehr gerne. Vielen Dank. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ultra uns sympathisch auch. Und sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch.
Und in diesem
Danke
Sinne.
Danke für Wodka und Wein.
Immer, du darfst immer wiederkommen.
Danke, Ina, hast du gut gemacht.
Jawohl.
Genau, wir drehen jetzt die Mikros ab und dann heben wir noch einen. In diesem Sinne, Ciaudi.
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 Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.